neu wird gedichtet, immer neu nach Worten gesucht, gerungen, wie man es wieder neu frisch sagen kann. Es bleibt die ewig gültige, aktuelle, brandaktuelle, attraktivste Botschaft auf dieser Erde. Deshalb sei ein Teil dieser Bewegung, dieser Jesus-Bewegung, einer Bewegung, die Botschaft nach außen trägt, die Hoffnung spendet, die Mut macht, die Freude vermittelt, mit den Menschen zu teilen, was Königreich Christi wirklich bedeutet. Bist du dabei? Ich möchte heute abschließend von dieser Serie, die Bruno so resümiert hat, Rückblick gemacht hat, dieser Abschluss von dieser Serie möchte ich auf einige Worte zu sprechen kommen. Eigentlich gibt es nicht viel Bibelverse darin. Ich zitiere schon einiges. Ich nehme noch andere Zitate dazu, die das eigentlich unterstreichen und uns entgehen lassen, also rausgehen lassen mit der Herausforderung, wo stehe ich, was nehme ich mit. Es gäbe viel zu sagen, es soll zusammenfassend einfach nochmal unterstrichen werden. Eine Bewegung, die nicht gestoppt werden kann. Eine Bewegung, die bleibt zu allen Zeiten, durch alle Krisen, durch alle Verfolgungen hindurch, hat die Bewegung Jesu Bestand gehabt und sie wächst weiter. John Ortberg, ein bekannter Prediger, hat einmal Folgendes gesagt, hör gut zu. Hätte man zu Jesu Lebzeiten wetten sollen, wessen Einfluss länger überdauern würde? Der Einfluss von Jesus oder der Einfluss des Römischen Reiches? Was hätte man gesagt? Hätte man wohl wirklich auf Jesus gesetzt? Kaum. Niemand hätte auf Jesus gesetzt. Rom war so übermächtig, so alles bestimmend, eine Weltmacht. Und Jesus daneben in diesem Land Galiläa mit dem Jüngerkreis seiner Nachfolger, mehr oder weniger zuverlässig, auch unzuverlässig, eine kleine Gefolgschaft. Niemand hätte auf die Jesusbewegung gesetzt. Niemand. Und so schreibt Ortberg weiter. Aber heute nennen wir unsere Kinder Peter, Maria, Johannes, Paul und weiß wie. Und unsere Hunde Cäsar und Nero. Gefällt mir diese Aussage. Was Bestand hat, was wert geachtet wird. Damals Jesus hat wenig Chancen. Und dann dieser schandvolle Tod am Kreuz, um ein Exempel zu zeigen. Fertig, aus. Aber sie lebt heute. Es ist ja heute auch noch so in Diskussion, ja, das mit Jesus und deinem Glauben, das wird schon wieder, das geht wieder ab. Und schau mal unsere Landschaft an, unsere Gesellschaft, die Kirchen werden immer mehr leer, Kirchen werden geschlossen, verkauft, anders gebraucht. Aber Jesu Reich wächst. Dann baut Jesus sein Reich neben den Kirchen hindurch, weil seine Jüngerschaft wächst. Weil es so eine gute Botschaft gibt, dass wir im Glauben immer wieder erneuert werden können. Und das bedingt es, dass wir im Glauben nicht stehen bleiben, sondern uns berühren lassen und verändern lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Reich Gottes, das Reich Christi überdauert alle Machtgefüge der Welt. Und Jesu ruft deshalb auch heute, wie wir das auch allein schon im Matthäusevangelium der Ruf mehrere Male hören. Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Oder dann später, in 4 Kapitel später, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Kapitel 9, folge mir nach. Kapitel 19 wieder und komm, folge mir nach. Jesu Ruf, sei dabei, sei Teil dieser Apostelgeschichte, dieser christlichen Bewegung. Sei ganz neu dabei, anders, noch überzeugter, der Ruf auch an uns. Im Matthäusevangelium steht auch Folgendes: Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das gehört zur Nachfolge. Und Jesus doppelt nach, 6 Kapitel später. Denn wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Und so fordert Jesus auf, an seinem Reich zu bauen, sein Königreich zu bauen. Er rief Petrus beim Fischzug. Er rief Levi beim Zollamt, beim Zollposten. Und so rief er all seine Jünger aus ihrer Tätigkeit heraus. Er rief sie in seine Nachfolge. Es wäre schön gewesen, wenn wir noch mehr Geschichten wüssten, wie so eben eine Levi-Geschichte oder Petrus-Geschichte, wie Jesus den Einzelnen begegnet sind. Deshalb ist die Bibel nur so dünn geblieben und nicht, wie Johannes sagt, die Welt könnte die Bücher nicht fassen, um über Jesus zu schreiben. Und dann und wann versucht man es, und den einen wird es übel genommen, dass sie einige Dinge vielleicht mal ausschmücken, nur um zu helfen, wie es hätte im Weiteren noch sein können, im Bewusstsein, das ist allein das Wort Gottes, mehr braucht es nicht. Aber ich bin dankbar über Dallas Jenskin, der den Mut gehabt hatte, mit dem Chosen, dieser Filmreihe, das mal zu schreiben, zu überlegen, wie es sein könnte. Muss gar nicht. Aber uns hilft, gewisse Zusammenhänge vielleicht mal noch relevanter zu einzuordnen. Versteht ihr? Es geht nur um Verständnishilfe. Alles muss geprüft werden am Wort Gottes. Aber schaut, wie wäre es gewesen, wenn Jesus an seinem letzten Handwerkertag als Zimmermann bauten auch viel mit Stein übrigens damals, wie es hätte sein können an seinem letzten Arbeitstag, bevor er dann in die Öffentlichkeit tritt, dann auch mit der Taufe und so, wie es gewesen sein könnte, als er dem Thaddäus begegnete. Der Jünger Thaddäus, der hatte, da wissen wir nur den Namen in der Aufzählung, aber der hat auch seine Geschichte. Vielleicht war es so, und hört, schaut rein in diese Szene, was für ein Gespräch hätte sein können und was uns ermutigt, weiterzudenken und das zu Herzen zu nehmen.
Du lebst hier in Bethsaida?
Oh nein, ich bin aus Kapernaum. Für die Arbeit kampiere ich hier draußen.
Oh, ich auch.
Du bist aus Kapernaum?
Oh nein, ich kampiere auch. Geboren bin ich in Bethlehem, in Judäa. Ich habe eine Zeit in Ägypten gelebt. Aber eigentlich komme ich aus Nazareth.
Oh.
Sonst kommt jetzt ein Spruch.
Nein, nein, ich mache nicht gern Witze über die Herkunft von Leuten.
Ach so?
Ich meine, Ägypten ist schon beeindruckend. Das hebt die Nazareth-Sache auf.
Ah, also doch.
Also doch. Aber Ägypten, für Steinmetze ein Wunderland. Diese Architektur.
Einiges wird überdauern.
Was?
Die Wunder von Ägypten. Einiges wird auch in 1000 Jahren noch da sein. Aber das ist eher die Ausnahme.
Wie meinst du das?
Na, die Ruinen von Jericho und Salomos Tempel. Die verlorenen Städte von Admar, Zeboim und Soa. Selbst die besten Steinmetzarbeiten und die stabilsten Zedernbalken geben irgendwann nach unter dem Ansturm von Wetter, Krieg und der Zeit selbst. Diese Latrine. Entschuldige. Was war das schicklichere Wort, das wir benutzen sollen?
Eine Sanitäranlage.
Ja, diese sehr schöne Sanitäranlage, die wir bauen. In ein paar tausend Jahren wird niemand mehr wissen, dass sie existiert hat.
Oder dass wir existierten.
Naja. Ich bin übrigens auch Rabbi.
Wie bitte?
Wir sind zwei Männer, die einen Abort bauen. In einer kleinen Stadt in Nordgaliläa. In einem winzigen Land unter der Besatzung des enorm mächtigen Römischen Reiches. Aber was wäre, wenn ich dir sage, ich habe etwas anderes für mein Leben im Sinn und für deins?
Was denn?
Etwas, das Bestand hat. Ein Königreich, nicht von Händen, erbaut eine Festung stärker als Stein. Schließt du dich mir an und hilfst mir, das zu bauen?
Verstehe nicht ganz, was du da sagst. Ich meine, du hast anscheinend kein Geld, kein Haus oder Grundbesitz und trotzdem fragst du mich, ob ich mit dir etwas baue?
Nicht so, wie du es hier tust.
Wie dann? Ich kann sonst nichts anderes.
Das denkst du vielleicht.
Das weiß ich. Verzeih meine Direktheit, aber das fühlt sich seltsam an.
Und wieso?
Weil du... Du kennst mich nicht.
Doch, tu ich.
Wir kennen uns eine halbe Stunde.
Komm mit.
Um was zu tun?
Hab ich doch gesagt. Ein neues Königreich bauen.
Nur wir beide?
Nein, aber irgendwo muss ich ja anfangen. Und wieso nicht hier? Und wieso nicht mit dir?
Hör zu. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Aber es gäbe definitiv bessere als mich. Auch hier. Nichts gegen Bethsaida. Ich sagte ja, ich mache mich nicht über bescheidene Orte lustig. Ich gehe wieder an die Arbeit. Denn für die werde ich schließlich bezahlt.
Geh heute Abend mit mir. Letztes Angebot.
Du hast keines gemacht.
Ein neues Königreich. Mit Ewigkeitswert.
Und der Lohn?
Der Lohn?
Ja, die Bezahlung, der Tagessatz, die Unterbringung, ist das alles schon geklärt?
Lohn gibt es nicht. Zumindest nicht im weltlichen Sinn. Ich bin ein Rabbi und ich bitte dich, mir zu folgen.
Es war schön, dich kennenzulernen.
Du würdest helfen, die Welt zu verändern. Du wärst Teil einer Familie, nicht aus Blutsverwandten, aber dennoch aus Brüdern und Schwestern. Du verbringst deine Tage mit einigen der interessantesten, temperamentvollsten, lustigsten, ehrgeizigsten, mutigsten, fürsorglichsten, klügsten, stärksten, leidenschaftlichsten, aufbrausendsten, loyalsten, liebevollsten und vollkommensten Menschen, die jemals auf der Erde wandelten. Du wirst Dinge sehen. Und Dinge tun, die du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Du wirst gefeiert werden. Gebraucht, verloren gehen und gefunden werden. Du wirst überall leben und nirgends. Du wirst Freunde verlieren.
Du wirst alle deine Freunde verlieren. Und dein eigenes Leben. Du wirst bis an die Enden der Erde gehen. Und du wirst Teil des Anfangs der größten Bewegung der Welt sein. Die Leute werden sagen, dass du ein Narr bist. Und dass ich ein Narr war. Und dass das alles eine Lüge war. Sie werden uns Gotteslästerer und auch Betrüger nennen. Andere werden dein Andenken feiern und ehren und dich einen Heiligen nennen. Aber das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass du Ja gesagt hast zum Nein der Welt. Dass du gehofft hast, ohne Hoffnung. Und geglaubt hast, als alles verloren schien. Dass du alles aufgegeben und bis zum Ende durchgehalten hast. Wirst du mir folgen?
Wirst du mir folgen? Wichtig ist, dass du Ja gesagt hast. Dass du Ja gesagt hast, dass du gehofft hast, ohne zu hoffen, ohne Hoffnung. Dass du gehofft hast, dass du geglaubt hast, als alles verloren schien. Wichtig ist, dass du dein Leben mir gegeben hast, sagt Jesus. Wichtig ist es. Damit hast du alles gewonnen. Zu bauen am Reich Gottes, das als einziges Bestand hat. Zu bauen an einem Werk, das die Welt verändert. Zu bauen mit einer Crew, mit einer Schar von anderen Leuten, die nicht perfekt sind, aber von Jesus durchdrungen sind und erfasst von Gottes Liebe, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die nicht perfekt sind, denen viele Patzern, Peinlichkeiten und Pannen passieren. Aber es ist eine Jüngerfamilie, die äußerst attraktiv ist, begehrenswert, die das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Damals wie auch heute. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, wir haben diesen Vers auch schon gehabt, aber ich finde den so schön, so anziehend, ich lese ihn noch einmal. Da lesen wir, sie lobten Gott. Das war ihr Kennzeichen, dass sie ein Lob auf dem Herzen hatten. Sie lobten Gott und dann steht, und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Natürlich gab es auch Feinde, die das nicht wahrhaben wollten, aber im Grunde, zum diesem Grunde wurden die Christen geachtet, anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Da kamen Menschen hinzu, weil sie etwas gespürt haben von dieser Kraft, etwas wahrgenommen haben von dieser Liebe, den die Welt nicht kennt. Sie waren beeindruckt von einer Überzeugung, die da war. Es war eine Gemeinde, in die man gerne hinging, die man gerne aufsuchte, gerade auch von Menschen, die von Jesus noch wenig wussten, die Jesus noch nicht begegnet sind, aber die gemerkt haben, da ist etwas, das mir eigentlich gut tut, dass sich das eingestanden haben. Auch vielleicht geht es dir auch so. Du bist da, die Lieder sind dir fremd, es läuft anders ab, Du kennst Leute nicht, aber du bist da, weil du eine innere Offenheit entwickelst. Lass mir zeigen, was es mit Jesus auf sich hat. Und dafür ist Kirche da. Dafür sind die Jünger, Jüngerinnen in die Welt gesandt, um sich mit Menschen um sich zu scharen, unter sie zu gehen, sie einzuladen, begegnet zu haben, wo Jesus begegnet. Lass mich mehr von Jesus wissen. Schön, dass du dabei bist. Das macht Kirche aus. Auch wenn wir nicht alles unter den Füßen haben, gerade deshalb sind wir hier. Herzlich willkommen. Das ist Heinrich Böll, ein deutscher, bekannter, sehr bekannter Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert, Er war tätig, speziell in der Nachkriegszeit, wo alles am Boden lag, Schutt und Asche, wo man sah die Grausamkeit und die Verlorenheit, die Not. Und er setzte sich ein für Menschenrechte. Er hielt sich auch nicht zurück, die Kirche mit ihrem Machtgefüge zu kritisieren, auch die Gesellschaft mit den Machtstrukturen. Aber er konnte sich auch folgendermaßen ausdrücken. Und das, was ich da gelesen habe, beschäftigt mich sehr. Er schrieb: Ich überlasse es jedem Einzelnen, sich den Albtraum einer heidnischen Gesellschaft vorzustellen. Einer Welt, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert würde. Den Menschen in die Hände des Menschen fallen zu lassen. Nirgendwo im Evangelium finde ich eine Rechtfertigung für die Unterdrückung, den Mord, die Gewalt. Ein Christ, der sich ihrer schuldig macht, ist schuldig. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Hin und wieder gibt es sie. Christen, und wo einer auftritt, gerät die Welt in Staunen. 800 Millionen, damals gezählt, heute würde man sagen 2 Milliarden, die irgendeiner christlichen Konfession zumindest angehören. Diese vielen haben die Möglichkeit, die Welt in Erstaunen zu versetzen. Vielleicht machen einige von dieser Möglichkeit Gebrauch. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel, für Kranke, Alte und für Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe, für die, die der heidnischen Welt wie gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ich glaube an Christus, ich glaube, dass die 800 Millionen Christen auf dieser Welt das Antlitz dieser Erde verändern können. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft unserer Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten machen würde. Heinrich Böll. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten machen würden, was so viel heißt, Atheisten zu Menschen, die Christus herbeisehnen, weil sie beginnen, nach Erlösung zu suchen. Zusammenfassend nochmal diese zwei Zitate. Er schreibt: Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Ja. Hin und wieder gibt es sie, Christen, wo ein Auftritt gerät die Welt in Staunen. Was für eine starke Aussage. Das ist das Markenzeichen der Jesusbewegung, der Jünger, Jüngerinnen Jesu. Barmherzigkeit. Dass sie doch bekannt für dafür sein sollen und doch sind. Nicht diejenigen sind, die alles besser wissen. und die weiß was alles ablehnen, dass sie nicht dafür zuerst stehen, sondern dafür, dass du bei ihnen alles sein darfst und angenommen bist. Der zweite Satz: Ich glaube an Christus und glaube an die 800 Millionen Christen damals auf dieser Erde, die auf dieser Erde das Antlitz, die das Antlitz dieser Erde verändern können. Wenn sie es nur tun würden im Namen Jesu und sich zur Verfügung stellen dem Werk des Heiligen Geistes, die das Antlitz dieser Erde verändern können, wenn sie nur würden das Antlitz des Höchsten vermehrt zu suchen, damit etwas von dem sichtbar würde. Davon spricht ja die Apostelgeschichte, wo wir reingesehen haben, vor allem in die Anfänge, so die DNA der Urgemeinde, das haben wir so betrachtet. Wir sehen, diese Nachfolger Jesu waren nicht die cleversten, die top gebildetsten, die hyperintellektuellsten und begabtesten, aber es waren Menschen, die einen Unterschied ausmachten. Es waren Menschen nämlich, die Jesus gebrauchen durfte. Und da sehen wir den Petrus, ein Mann, der völlig scheiterte, sich völlig überschätzte und in seinem absoluten Tiefpunkt nach der Verleugnung von Jesu sich nicht entfernte, sondern sich neu in die Arme Jesu warf. Gott machte ihn zu einem der größten Leiter der Geschichte. Da ist Paulus, ein ehemaliger Christenhasser, der sich Jesus unterstellte und all sein Wissen und sein strategisches Denken sein Ehrgeiz in den Dienst Jesu stellte und er ein auserwähltes Werkzeug sein durfte. Da ist Ananias, lesen in der Apostelgeschichte, im Zusammenhang mit Paulus natürlich, der bereit war, der gehorsam war, sich in die Höhle des Löwen zu begeben, zu diesem Saulus, dem schnaubenden Saulus, dem Christenhasser, weil er dem Wort Gottes mehr Gewicht gab als den Erfahrungsberichten, auch damals in Damaskus. Und er verhalf dem Paulus zum Glauben. Das war eine reife Frucht, die fast selbst runterfiel, die er pflücken durfte, zu Gottes Ehre. Da ist Stephanus, einer der sieben Diakone, der mutig war, zu seinem Zeugnis zu stehen, auch wenn der Widerstand so zunahm und er merkte, jetzt geht das Lebendige. Ich lasse mein Leben für meinen Herrn. Er starb für sein Zeugnis, weil Jesus ihm so viel bedeutete und sein Angesicht leuchtete. Da ist Philippus, auch ein Diakon. Er war bereit, der Stimme des Heiligen Geistes zu folgen, einfach das Risiko einzugehen, einfach auf die Straße, in der Pampa draußen, sich hinzustellen, einfach ein Wagnis einzugehen, dem Eindruck des Heiligen Geistes Folge zu leisten. Und er durfte einer weiteren reifen Frucht helfen zur Wiedergeburt, dem Kämmer von Äthiopien. Da ist Barnabas, der sich Paulus annahm, ein großer Ermutiger, der in den Menschen Potenzial sah, auch in dem Markus, ein Vermittler, ein Ermutiger. Da ist Lydia, die Frau, die bei Paulus zu Jesus fand und ihr Haus öffnete. Da ist Tabitha, die neu zum Leben erweckt wurde. die Tabitha. Sie war bekannt für die Wohltätigkeiten, die sie weitergab und war für andere. Da ist Silas, ein treuer, sehr treuer, loyaler Weggefährte des Paulus. Und wie er mit ihm zusammen Abenteuer über Abenteuer erlebte und erlebte, wie Gott sein Leben führt und übernahm. Und dann war noch der Timotheus, es gäbe noch viele weitere aufzuzählen, Timotheus, der sich von Paulus nach Lystra mitnehmen ließ. In seinen Selbstzweifeln, vielleicht auch minderwert. Aber er ließ sich helfen von Paulus und erlebte Unterstützung und Bestätigung in der Hirtenaufgabe, in der er reinwachsen durfte. Willst du zu ihnen gehören, dich ihnen anschließen heute im 21. Jahrhundert? Ich habe hier noch so einen Meter, habe einige von denen zu Hause. Es sind eigentlich 2 Meter, misst man, aber es genügen mal 1 Meter. Schau, wenn du diese Zahlen hier siehst, 1 bis 100, das ist eigentlich so dass Maximum, wenn man den Zentimeter für ein Lebensjahr nehmen will. Ja. Weiß nicht, wie weit es bei mir kommt, wie weit über 80, so Gott will. Momentan bin ich da bei 45. Spaß beiseite. Bald 17 Jahre mehr. Ja. Stell dir vor, wenn ihr das, sagen wir, da 90 machen, oder? Ja, das ist schon über ein Drittel. Bin ich da? Diese vielen die Lebensjahre. Was lief in dieser Zeit ab? Und was wird noch in dieser Zeit, wo ich vielleicht nicht mehr der Vitalste bin, aber geistlich gesehen Unglaubliches möglich werden kann? Durch Gebete, durch Glaube, durch Ermutigung, durch Rückendeckung für andere und durch meine Worte, durch meinen Dienst, meine Bereitschaft, durch Geistesfrüchte, durch meine Liebe, nicht meine, je Christi Liebe, durch mich. Was kann noch sein? Wir sind aufgerufen, eine Spur zu hinterlassen, nicht nur aufgewirbelter Staub, also eine Spur des Segens. Wie sieht es bei dir aus? Es tut so gut, es ist so wichtig, diese Geschichten, Berufungsgeschichten zu lesen. Diese Jesusbewegung, Apostelgeschichte, die waren ja alle irgendwo auch mal am Anfang und kamen auf den Anfang zurück. Und ich darf mich ihnen anschließen, diesen vielen Zeugen, den Glaubenszeugen, den Ermutigern, die wir vor uns gingen, die auch ihre Nöte und Fehler hatten. Aber was machst du mit deinen Jahren noch? Ich habe da noch mal ein Bild. Ja, ich finde ihn vielleicht nicht ganz so hübsch, oder? Aber ein Mann mit Charakter, Abraham Lincoln, ein ehemaliger amerikanischer Präsident. Ja, ist schön, wenn man solche Präsidenten hat. Ja, Zeugen Christi auch. Menschen, die von Gott sich formen ließen. Und er hat einmal gesagt, am Ende sind es nicht die Jahre in deinem Leben, die zählen. Es ist das Leben in deinen Jahren. Am Ende sind es nicht die Jahre in deinem Leben, die zählen. Es ist das Leben in deinen Jahren. So viel Gutes, Weises steckt da drin. Das Leben zu reflektieren, das Leben vielleicht auch mal vom Ende her anzusehen. Ich bin nicht einfach da, um im Hamsterrad zu laufen, sondern mein Leben hat eine Bestimmung, eine Berufung. Ich frage dich, wofür lebst du? Wofür lebst du? Und Jesus stellt dir die Frage, wirst du mir folgen, neu folgen. Es ist so entscheidend, dass du Ja gesagt hast und immer wieder neu Ja sagst. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass das, wo du uns zeigst, unglaubliche Dimensionen haben können, wenn wir es mit unserem Leben verknüpfen, mit einer konkreten Anfrage, die vielleicht passiert ist, mit dem Wind von deinem Geist, dem leisen Zuflüstern, mit einem mahnenden Wort, mit einem Auftrag. Es hat so viel mit dem Herz zu tun. Jeden Tag zu sagen, Herr, da ist mein Leben. Stell es dir zur Verfügung. Mach mit dem, was du möchtest. Mach viel Leben in meinen Lebensjahren hinein. Für jeden sieht es wieder anders aus, aber in einem wird es immer das Gleiche sein, dass du vom Thron sitzt für unser Leben. Und dass du deinen Heiligen Geist viel darf geschehen in uns und durch uns. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. In einer Welt, wo wir sehen, was Heidentum auslöst. In einer Welt, wo man sich sehnt nach Christus. Und viele noch nicht möchten wahrhaben. Herr, lass uns Licht sein im Appenzellerland. Lass uns Boten sein von dir. Schenk, dass wir entschieden eine zweite Meile gehen. Noch mehr ausschenkt, als wir selber haben. Weil du der Schenker bist. Danke, Jesus, dass du weiter Geschichte schreibst. Und lass uns dabei sein, Jesus. Amen.